Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei hier auf Nuviso. Wir alle leben ja in Blasen. Ja, unsere ganze Weltsicht, wie wir das Leben, wie wir den Menschen sehen, ist eine Blase. Und mehr und mehr stellen wir das fest. Ja, und vieles von dem, was ich mache, trägt auch genau dazu bei zu erkennen, hey, ups, wir sind in einer Blase. Ich meine, und um was es heute geht bei diesem Thema, ich habe das Thema schon öfter berührt, ja, aber heute kommt wieder was Neues. Aber es ist wieder diese Frage, woher kommen eigentlich diese Blasen? Wer setzt eigentlich den Rahmen, innerhalb dessen unser Geist sich bewegt? Wer setzt eigentlich oder wer stellt die Weichen unserer Entwicklung als Menschen? In welche Richtung entwickelt sich unser Fortschritt? In welche Richtung entwickeln wir Technologien? Warum forschen wir in manchen Technologien und andere fallen einfach über Bord, obwohl die sehr interessant werden, vielleicht sogar noch hilfreicher werden? Wer regelt eigentlich diese Weichen so? Das ist so ein Thema, mit dem wir uns ganz oft beschäftigen oder anders formuliert. Es geht um die Mythenmacher. Die Leute, die Mythen kreieren, die sich so tief in unsere Psyche einbrennen, dass wir das als Voraussetzung eigentlich nehmen und erst innerhalb dieser falschen Blase erst anfangen, dann unsere menschliche Kreativität irgendwie zu entwickeln, sodass wir aber immer noch gefangen sind in dieser Blase. Das ist etwas, was vielen von uns auffällt. Das schätze ich, was man so dieses Erwachen nennt, dass man aufwacht, dass man auf einmal checkt, hey, vieles von dem, was ich bisher als absolut fix geglaubt habe, ist gar nicht fix. Dinge verändern sich. Wahrheiten oder Dinge, die lange wie eine Wahrheit galten, sind auf einmal fallen weg. Ja, bei mir ist es auch viel passiert auf dem Reisen. Tatsächlich Indien ist auch ein Meister darin, dich zu desillusionieren. Also einfach falsche Weltbilder verschwinden dort einfach. Das passiert dort im fast in jedem Augenblick, im täglichen Dasein, in Situationen, die entstehen. Ne? Also so war das bei mir. Aber es ist generell so, dass wir, ich schätze mal, ihr und ich, wir sind uns da einig, sonst würdet ihr mir sowieso nicht zuhören, jetzt schon bei Folge, was weiß ich, wo wir sind, so. Es ist einiges nicht ganz korrekt an unserem Weltbild. Und wir leben in einer Blase, die von Mythenmachern kommt. Und heute werden wir uns wieder mal dem Thema zuwidmen, wo kommt das her? Von welcher Stelle kommt das? Und im Mittelpunkt von dieser Folge heute steht ein englischer Literat, ein Science-Fiction-Autor, H.G. Wells. Herbert George Wells heißt der gute Mann. Das ist er. Und das Werk von H.G. Wells wird uns in diesem Kontext, ist es total interessant, das anzuschauen. Ja. Aber lass uns erstmal diesen Mann ein bisschen vorstellen. Ihr alle habt wahrscheinlich den Namen schon mal gehört. H.G. Wells, Science-Fiction-Autor. Seine bekanntesten Geschichten und jeder von uns hat schon mal irgendwas davon gesehen oder das Hörspiel oder wie auch immer. Die bekanntesten Sachen sind Die Zeitmaschine, The Time Machine und auch The War of the Worlds. Der Krieg der Welten. Das sind so die wichtigsten Sachen. Aber der Typ hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Eine ganze Reihe von Science-Fiction-Büchern, aber auch eine ganze Reihe von Sachbüchern. Und hat dort so ein, in dem, was er dort schreibt, aus meiner Sicht wirklich so die Grundlage gesetzt für unsere Kultur, für unsere Weltsicht. Also er ist einer von denen. Ne? Und ja, diese bekannten Bücher von ihm, die haben wir alle gekannt. Gleich am Anfang auch nochmal, wir dürfen den Mann nicht verwechseln, wie es mir so oft passiert ist. Also macht den Fehler nicht. Ich habe lange irgendwie H.G. Wells und Orson Welles habe ich irgendwie durcheinander geschmissen so. Oder konnte es gar nicht so richtig differenzieren. Das ist auch so, dieser Orson Welles, der hat mit dem nichts zu tun. Die schreiben sich auch anders. Orson Welles wird Welles geschrieben, da ist noch ein E dazwischen, während er ist H.G. Wells. Das sind zwei völlig verschiedene Leute, also auch nicht familienmäßig verwandt. Aber warum das auch zu Verwechslungen führt, ist, weil Orson Welles, der hat vielleicht die bekannteste Adaption gemacht von dieser Geschichte The War of the Worlds. Das ist dieses Radiohörspiel, was er in den 30er Jahren in Amerika gemacht hat, dieser Orson Welles, hat eine Radio-Hörspielfassung gemacht von dieser Story. Und die Story ist halt, dass die Marsianer kommen und halt die in einem Überraschungsangriff letzten Endes hier unsere Welt angreifen, um den Menschen auszuradieren, um diese Welt zu übernehmen. Und Orson Welles hat das ja damals dann als Radio-Hörspiel gemacht und das hat so einen Impact gehabt, dass man erzählt, dass es da zu einer Massenpanik gekommen ist. dass die Leute das gar nicht unterscheiden konnten, dass das jetzt ein fiktionales Radioprogramm ist, was nur zum Entertainment dient, sondern es war halt so aufgemacht, dieses Hörspiel mit Nachrichtensprechern und Bericht aus Washington und da und da. Und die Leute konnten es nicht unterscheiden. Die konnten das nicht erkennen, dass das jetzt nur ein Hörspiel ist, sondern die haben gedacht, das ist jetzt wirklich hier live. Die Radiomoderatoren, die da die Nachrichten aus aller Welt einfangen. Und Panik, Marsianer machen eine Invasion auf der Erde. Und allein das zeigt schon, welchen Impact das haben kann. Ja, nur dieses kleine Beispiel. Aber das ist Orson Welles. Das ist H.G. Wells. H.G. Wells. Ist also Engländer, um die Jahrhundertwende war so seine kreativste Zeit, so seine schriftstellerische Phase, so zwischen Ende 19. Jahrhundert bis in die späten 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Und er kommt eigentlich aus dem Mittelklasse-England. Also er gehört jetzt nicht zur Upper Class oder zu irgendwelchen privilegierten Familien, sondern hat ein Mittelklasse-Mensch, der eigentlich wäre am liebsten Lehrer geworden. Das Interessante bei dem ist, er hat vielleicht verbindet er zwei Berufe miteinander. Er ist zum einen eben dieser Typ Lehrer, Typ Wissenschaftler. Das wäre, was am liebsten geworden wäre, ein Scientist. Aber andererseits ist er auch Künstler, als Schriftsteller. Und als Schriftsteller wirklich gut. Also ey, diese Geschichten sind großartig. Also echt interessant anzuhören und sehr unterhaltsam, wenn man es eben als Fiktion betrachtet. Aber um was es hier geht, ist Science Fiction. Und das ist so das Grundlegende, was ich euch hier auch versuche zu schildern, dass Science und Fiction in unserer Welt, in unserer Blase, in der wir uns befinden, so als moderner westlicher Mensch, sind Science und Fiction, die sind verknüpft miteinander. Und wir können das gar nicht mehr so genau aufdröseln, was ist Science, was ist Fiction. Was ist also Wissenschaft und was ist Fiktion? Etwas Ausgedachtes, Künstlerisches, wenn du willst. Und er ist so der Mann, der das so sehr verkörpert wie kein anderer. Er gilt als, wenn du jetzt rein die Literatur anschaust, gilt er als der erste große Science-Fiction-Autor. Er ist einer der ersten überhaupt, die so Konzepte entwickelt haben, dass es sowas gibt wie Aliens, die dann hier auf die Erde kommen. Und ein Haufen andere Dinge gilt er als Pionier, auf den sich im Grunde genommen fast alle anderen Science-Fiction-Autoren, die dann im Laufe der Jahrzehnte dann danach gekommen sind, im Grunde genommen ganz viele beziehen sich auf den, ob bewusst oder unbewusst, aber spinnen sozusagen das Grundnarrativ, was der in die Welt gesetzt hat, das wird dort weitergespinnt und weiter ausgefeilt in alle Richtungen. Ja. Was hier H.G. Wells auch so interessant macht und warum er für viele Leute auch so eine faszinierende Figur darstellt, ist, dass er eine ganze Menge Vorhersagen auch gemacht hat. Er hat in seinen Büchern hat er Technologien erwähnt, die es zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, noch nicht gegeben hat. Die zum Teil noch nicht mal, oder wo man sich wundert, wie konnte er das überhaupt antizipieren? Also wo er schon technische Entwicklung vorausgesehen hat, wohin sich das bei uns entwickelt. So. Und weil er das, und da gibt es nicht nur ein Beispiel, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, ein paar können wir hier erwähnen. Deswegen wird er so hoch respektiert. Deswegen sagt man, hey, wow, was für ein großer Dichter. Also, dass er das alles schon hat kommen sehen. Also, der hat wirklich einen klaren Blick gehabt auf die Zukunft. Und so hätte ich das bisher auch gesehen. Und ähnlich wie bei einem anderen Schriftsteller, wo ich schon mal ein bisschen intensiver mit euch geredet habe, Aldous Huxley. Da habe ich früher auch mal gedacht, wow, Aldous Huxley, schöne neue Welt. Diese dystopische Zukunftssicht. Und da habe ich mir auch mal gedacht, was für ein großartiger Schriftsteller. Weißt du? Ich meine, dass er das so antizipiert, dass er das irgendwie in sich drin so sieht, diese Entwicklung, hey, da kann es lang gehen. Habe ich lange gedacht, bis ich dann irgendwann im Zuge von meinen Recherchen halt rausgefunden habe, ups, das ist gar nicht dem seine Fiction, sondern das ist ein Programm, was er dort schreibt. Ein Programm, was es schon gab, was er letzten Endes nur vorstellt und in so eine Fiktion verpackt und deswegen dann als Dichter angesehen wird. Aber bei Aldous Huxley war es so, wir konnten auch diesen Nachweis erbringen, auch durch die Familienbande, der ist ein Insider gewesen. Und ähnlich ist es vielleicht bei H.G. Wells auch. Und ich kann euch auch jetzt schon sagen, diese Frage, wie sehr der Typ Insider ist oder wie sehr der das auch als Künstler autonom gearbeitet hat, das ist schwer zu sagen. Er ist halt auch ein Kind seiner Zeit. Aber was man sagen kann, H.G. Wells ist so eine Art Hofschreiber geworden. Für diese Gruppe von Leuten, die so Ende 19. Jahrhundert in England die Upper Class dargestellt haben. Dieses imperiale England. Für die und deren Weltsicht Und die setzen diesen Frame, diesen Rahmen, das ist er sozusagen der Hofschreiber. Ja? Und ich versuche das heute hier euch ein bisschen nahe zu bringen. Ne? Lass uns mal so ein paar Beispiele finden für technologische Entwicklungen, die H.G. Wells antizipiert hat, die er vorhergesehen hat. Am allerkrassesten ist es vielleicht mit der Atombombe. Tatsächlich, der Begriff Atombombe, also Nuclear Bomb, ist eine Erfindung von H.G. Wells. Der hat das in einem Roman geschrieben, der schon um 1900 ist das schon veröffentlicht worden. Da war jetzt unsere Physik noch weit weg von sowas wie einer Atombombe. Aber da hat H.G. Wells hat damals schon diese Vision gehabt. Also kaum wurden hier strahlende Materialien entdeckt. Das ist diese Frühzeit von Nuklearforschung. Er war eben auch mit einem Bein mindestens Wissenschaftler. Also er hat ständig auch hier die neuesten wissenschaftlichen Periodika gelesen, Nature und so weiter. Und er war da sozusagen immer an der Front. Ja. Und zu dieser Zeit hat er dann schon geschrieben, naja, aus diesem Atomding, da ist so viel Energie drin, guck mal hier, Radium, das leuchtet einfach von alleine, obwohl die Sonne gar nicht drauf scheint, was ist das? Was für eine Energie ist das? Und dann hat er dann schon abgeleitet, ja, diese Energie, die da drin steckt, die kann man dann irgendwann auch als Waffe benutzen. Ja. Und wie dann Fiktion irgendwann zur Wirklichkeit wird, das kann man vielleicht gerade an diesem Beispiel Atombombe gut zeigen. Also er hat diese Idee gehabt. Erstmal diese Idee und hat auch den Namen schon geprägt. Ja. Und als es dann soweit war, dann der Zweite Weltkrieg gelaufen ist, dort kam es dann zu diesem Manhattan Project und das kam so. Da war eigentlich der entscheidende Mann, der diesen Anschub gegeben hat, das war ein ungarischer Physiker, der eigentlich relativ unbekannt ist. Wie heißt der gleich nochmal? Ich habe es mal aufgeschrieben. Leo Szilard. Leo Szilard. Seine Familie ist eigentlich Spitz, aber als Leo Szilard war er unterwegs und das war ein Physiker, Experimentalphysiker, theoretischer Physiker, so, aber relativ unbekannt, man kannte den nicht so. Aber der war ein Protégé von H.G. Wells, ein Protégé. Das heißt, der war, wie erstaunlich viele andere Wissenschaftler, ein Anhänger von H.G. Wells. Für den war H.G. Wells ist so eine Art Vorbild, also der gibt die Richtung vor und einer wie dieser Szilard ist eben ein, der das dann versucht wissenschaftlich umzusetzen. Und jetzt ging es um dieses Projekt Atombombe und dieser Leo Szilard hat halt die Vision gehabt, hey, boah, jetzt mit dem aufkommenden NS-Reich und der Zweite Weltkrieg zeichnet sich ab. Die Sorge, dass vielleicht die Deutschen an sowas arbeiten könnten, jetzt kam die Idee auf, das müssen wir im Namen der Freiheit irgendwie bringen. Dann hat sich dieser Leo Szilard, ja, wie erreiche ich den Präsidenten? Ich bin nur Physiker. Ja, das ist eine interessante Connection. Leo Szilard wiederum hatte Kontakte zu Albert Einstein. Und der war damals schon so ein wie heute noch, eine Ikone der Physik, ein Superstar. Und der hatte auch dann schon die Macht oder den Einfluss, dass das, was der sagt, dann auch echt zu diesen Präsidentenkreisen kommt. Und so haben eben dieser Leo Szilard und Albert Einstein, die haben sich da zusammengetan, haben dann diesen bekannten offenen Brief geschrieben, wo sie den Präsidenten darauf hinweisen, hey, hier besteht absolut Notwendigkeit, wir müssen an diesen Atomdingern forschen, weil jetzt ist der entscheidende große Krieg und wenn das Böse gewinnt, dann ist die freie Welt weg und wir müssen es unbedingt machen. Und ja, so kam es dann. So ging dann dieses Manhattan Project los. Science und Fiction. Später hat man dann ein anderer englischer Filmemacher, Stanley Kubrick, hat dann einen Film gemacht, der heißt Dr. Strangelove. Das ist im Grunde genommen der erste große Kubrick-Film, ja, Dr. Strangelove. Und der beschäftigt sich mit diesem Thema Manhattan Project, diese Entwicklung der Atombombe. Und die Figur des Dr. Strangelove, die Hauptfigur in dem Film, das Vorbild für diese Figur ist eben dieser Leo Szilard. Der Leo Szilard ist also in der echten Welt und der ist dann das Vorbild für diese Fiktionswelt. Und wieder sehen wir, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Und am Ende ist dann tatsächlich dann diese Atombombe halt entwickelt worden. Und das Ende sind die beiden Abwürfe auf japanische Städte. Wo dann auch Leo Szilard und Albert Einstein sagen, ja, aber das wollten wir nicht und so. Aber letzten Endes ist genau das wiederum, eben dann dieser Abwurf von den Atomwaffen, wiederum das, was hier der H.G. Wells eben schon vorausgesehen hat. Denn in seinen Romanen, also da, wo auch die Atombombe vorkommt, das sind alles auch so dystopische Romane. Letztens die so ein Bild zeichnen, dass der Mensch sich in eine Richtung entwickelt, die letztens ihn selbst zu Fall bringt. Und das ist diese Frage von Technologien. Also die Technologien, die immer feiner werden, die aber dann immer auch gefährlicher werden. Und das sind alles Themen, mit denen wir vertraut sind. Ja, klar. Das hat er so damals schon gesagt. Und hat das dann auch schon beschrieben, ja, die Atombombe kommt dann zum Einsatz und dann diese ganzen Zerstörungen. Der hat dann auch schon vorhergesehen, dass es sowas geben wird wie eine radioaktive Strahlung, die dann auch nochmal schädlich ist. Ja. Aber lass uns noch ein paar weitere von diesen Beispielen reingeben. Ja. Also Atombombe, habe ich gesagt, hat er antizipiert. Es gibt Filme von ihm, er hat dann auch Filme gemacht. In erster Linie war er Schriftsteller, aber er hat dann 20er, 30er Jahre dann auch Filme gemacht, beziehungsweise bei Filmen direkt mitgewirkt, also Drehbücher geschrieben und so weiter. Und in diesen Filmen, da kommen ein Haufen neue Dinge vor. Zum Beispiel bei Krieg der Welten gibt es sowas wie die Heat Rays. Das ist so die Hauptwaffe, die die Marsianer haben, Hitzestrahlen. Das ist im Grunde genommen schon vorhergesagt, diese Idee von dem, was wir Lasertechnologie nennen. Auch zu einer Zeit, wo man das eigentlich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Es gibt dieses Buch von ihm, Die Insel des Dr. Moreau. Dort wird, auf dieser Insel ist so eine Art verrückter Wissenschaftler, der dort Chimären züchtet. Chimären, das sind Mischwesen von Mensch und Tier. Und dieser Dr. Moreau, der schafft es also irgendwas. Ich glaube, so Begriffe wie Gentechnologie sind noch gar nicht aufgetaucht. Das hat der aber da schon sozusagen antizipiert, dass mit Gentechnik, dass Organismen verändert werden, dass man Chimären züchtet. Dass das natürlich auch so dann kein guter Weg ist. Das hat er vorher gesehen. Es gibt Filme von ihm, dort benutzen die Leute schon Flachbildschirme, so wie dieser hier, Flatscreens. Aber auch schon so kleine Displays wie Tablets oder sowas wie Handy, kleine Displays, wo dann schon bewegte Bilder sind. Alles Dinge, so die er da in den 20er Jahren so gesehen hat, wo wir echt noch weit, weit weg davon waren. Ne? Und das ist insgesamt schon sehr verblüffend, wenn man sich das überlegt, was der da alles vorhergesehen hat. Ja? Aber die Frage ist jetzt eben, hat er das vorhergesehen, weil der so ein großer Geist war? Oder hat er nicht nur einfach die Parameter beschrieben, in denen unsere Wissenschaft sich orientieren soll und forschen soll? Und dann kommen eben diese Dinge raus. Das ist die große Frage, die sich hier stellt. Es gibt dort einige interessante Vorhersagen, die er getroffen hat, auch bezüglich Technologien. Er hat zum Beispiel auch diese Tripods erwähnt. Tripods, das sind die dreibeinigen Herrscher. Manche von euch kennen vielleicht diese, oder wurden auch beeinflusst von dieser ZDF-Serie. Das war, glaube ich, in den 80er Jahren, 90er Jahren, die dreibeinigen Herrscher. Das ist eigentlich auch nur so eine weitere Adaption von diesem Krieg der Welten, von dieser Marsianer-Invasion, weil die kommen so auf so dreibeinigen, also das hat immer mit drei zu tun, die dreibeinigen Herrscher. Ziemlich unheimliche Geschichte. Ich weiß, dass es einige gibt, denen das auch so eingefahren ist. Und das ist eben das. Diese Fiktion prägt uns. Die gräbt sich ein in unsere Psychen. Das ist so eins von den Büchern, die er so geschrieben hat. The Shape of Things to Come. Das ist mit eins seiner interessantesten Bücher hier. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, was da oben steht. Das kann ich aber selber kaum lesen. Ja. Es geht jedenfalls um Prophetic Futures for Europe und die er dort aufzeigt. Das sind so die Bücher, wo er den Plan auflegt, was passieren wird. Inklusive Krieg, inklusive Zerstörung der alten Ordnung, Zerstörung der alten Nationalstaaten auch, bis hin zu einer Art NWO-Gesellschaft, die dann da installiert wird. Im Grunde genommen echt der Plan, der dort vor uns ist. Ja, hier habe ich jetzt noch ein Bild von so einem dreibeinigen Herrscher. Oh, hast jetzt ein anderes reingeschmuggelt hier. Das meinte ich eigentlich gar nicht. Das ist auch so eine Art dreibeiniger Herrscher, so, aber das hier ist ein Tripod. Das ist in Woking, Stadt in der Nähe von London, Südwest-London. Woking, das ist so der Schauplatz, wo seine Story mit dieser Mars-Invasion gespielt hat. Und da steht heute noch so ein Tripod, so eine marsianische Kampfmaschine. Ja, es gibt auch noch andere Beispiele dafür, wie in jener Zeit aus der Fiktion der Weg vorgezeichnet wurde, den dann die Realität geht. Ganz interessant, das ist jetzt nur so ein kleiner Exkurs hier, der mir gestattet sei, weil ich finde diese Information so spannend hier. Das ist ein Screenshot aus einem Film von Fritz Lang, Ufa. Also aus Deutschland, Berlin, Potsdam, ja. Und aus den 20er Jahren, das ist, weiß ich gar nicht mehr, die Frau im Mond oder die Reise zum Mond. Jedenfalls ist das hier, das ist ein Screenshot aus dem Film. Und hier wurde in dem Film in den 20er Jahren der Standard gesetzt, wie wir jetzt in unserer heutigen Zeit noch Raumfahrt inszenieren, wie es in Szene gesetzt wird. Es ist die ganze Sache, wie hier mit Licht, wie diese Rakete beleuchtet wird, dass die überhaupt die ganze Zeit so aufrecht steht und dort diese Türme aneinander hat, wie das beleuchtet ist. Die ganze Idee eines Countdowns, das ist der Countdown vor so einem Raketenstart, das ist ein dramaturgischer Effekt. Das ist jemand, der ein Buch schreibt und einen Film macht, der nutzt diesen Countdown. Das ist etwas, was spannend macht. Da besteht überhaupt keine Notwendigkeit, wenn eine Rakete startet, dass man da diesen Countdown macht. Das ist eine reine, also es geht nur um den Effekt nach außen, dieses in Szene setzen. Im Grunde, wenn ein Flugzeug startet, und das ist auch so ein technisches Ding, es wird vorher eine Checkliste durchgegangen, all die Dinge, und wenn alles durchgegangen ist, ja okay, Leute, pack mal, los geht's, Start. Musst du nicht so runterzählen, 10, 9, 8, das ist eine Effekthascherei. Die natürlich, ja klar, sind Filmemacher, ich meine, da kommt das her. Und die ganze Ästhetik, der ganze Style, der da gesetzt wird, das ist so die Grundlage für das, was wir heute haben, inklusive auch Grundlage von Science Fiction. Und du siehst, das ist eingeprägt in die Popkultur, aber letzten Endes ist es ist Science, es ist Wissenschaft. Ja. Aber das ist nur so am Rande, dieser kleine Exkurs zur UFA. Denn wir sind heute, fokussieren wir uns schon auf England, auf das, was aus diesem englischen Hintergrund kommt. Denn tatsächlich, das müssen wir verstehen. Aus meiner Sicht ist dieser H.G. Wells ein Hofschreiber für die Leute, für diese imperialistischen Engländer Ende des 20. Jahrhunderts. Die Situation war so, England war zu dem Zeitpunkt das mächtigste Land der Welt, das mächtigste Reich der Welt. Ich möchte hier was anderes zeigen. Hier, das hier. Das ist eine Postkarte aus eine Briefmarke aus Kanada. Und die zeigt hier wunderschön so dieses englische Imperium, den Commonwealth. Von 1898, drunten steht hier noch so, we hold a vaster empire than has been. Lustigerweise eben aus Kanada, weil das eben auch schon das zeigt, im Commonwealth, die einzelnen Länder oder sowas wie Nationalstaaten, die haben dort keine Bedeutung. Es geht um das Empire. Das heißt, diese Idee von Empire ist im Grunde genommen schon eine Vorstufe von dem, was wir heute dann so als NWO sehen. Dass es also eine übergeordnete Struktur gibt. Dass nicht mehr einzelne Länder oder Völker oder Staaten, die irgendwie natürlich mehr oder weniger gewachsen sind, dass die dann halt ihre Politik machen und sich miteinander irgendwie auseinandersetzen auf die eine oder andere Art. Sondern die Idee ist von diesem Empire ist schon, dass es eine Übermacht gibt, die übernational ist. Das ist das Entscheidende, weil das sind ja verschiedene Nationen. Ich meine, guck mal, wir haben hier Indien. Ich meine, Indien hat jetzt kulturell erstmal nichts zu tun mit irgendwelchen Europäern. Hier Afrika, weite Teile, so. Das ist alles das britische Empire. Und jetzt waren die Leute zur damaligen Zeit, die standen eben vor der Frage, wie können wir dieses Empire erhalten, beziehungsweise diese Macht sogar noch ausbauen. Und das an einer Zeit, wo man halt gemerkt hat, dass es auf herkömmliche Art halt einfach, weißt du, Britannia rule the waves und rein militärisch, dass es so einfach nicht geht. Dass es dann irgendwann echt an seine Grenzen gerät. Und man hat sich vor der Frage gesehen, wie können wir das weiterbringen? Im Grunde solltet ihr hier bei der Sache euch nochmal zurückerinnern an die Sendung, die ich mit dem Wolfgang Effenberger auch gemacht habe, wo es darum ging, diese ganze Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und wie dort schon gewisse Strategien, Geostrategien entwickelt wurden. Und die haben alle das gleiche Ziel gehabt, nämlich das Empire zu halten, beziehungsweise das Empire vielleicht sogar noch stärker zu machen, das so sehr zu verankern, dass es auf Dauer bleibt. Aber man hat gleichzeitig erkannt, so wie bisher, dass London dann das Zentrum ist und so weiter, das wird so nicht mehr hinhauen. Und da hat man sich eben überlegt, okay, wir müssen völlig neue Wege gehen. Und dort sind eben dann diese Visionen entstanden, die Welt in so einen gewissen, ja, wir würden es heute wahrscheinlich nennen, in einen Frame zu setzen, einen Rahmen zu konstruieren. Und das hat man auf vielerlei Arten gemacht. Ich meine, da gibt es politische Gruppen, über die ich auch schon gesprochen habe, die Fabian Society zum Beispiel, sehr, sehr wichtig. Aber es gibt eben dann auch diesen noch größeren Überbau. Und das ist die Frage, welchen Frame setzen wir auf Kultur und Wissenschaft? Und was da passiert ist, man hat sozusagen das Narrativ darin gesetzt, in die rein materialistische Wissenschaft. Das ist das Entscheidende, was passiert ist. Ja. Und dieser H.G. Wells wiederum ist der Hofschreiber dafür. Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber es gibt eben viele Punkte, die dafür sprechen. Und eine kleine Info jetzt hier, die mich mit am meisten so auch dann gepackt hat, also wo so ein kleiner Eureka-Moment ist, so wow, das ist, da geht es um diesen Herrn hier. Diesen Herrn. Ey, Kenner von euch werden wissen, wer das ist. Denn ich hatte dieses Foto schon mal hier. Allerdings ist schon eine ganze Ecke her. Das war in der Sendung, da ging es um diese seltsame Familienclans, die Galtons, die Darwins und die Huxleys und um diese Verwicklung von wie Darwinismus als so eine ein Grundparameter gesetzt wird und wie sich das dann durchgesetzt hat und auch bis hin zu Bereichen rein von UNESCO, mit Transhumanismus auch, was so diese geistigen Grundlagen sind. Und da haben wir auch eben über die Huxleys gesprochen. Das hier ist ein Huxley. Ja, das ist der Großvater von Aldous und Julian Huxley. Und wenn ich mich recht erinnere, heißt er Peter Huxley. Ich bin jetzt spontan nicht mehr ganz sicher. Stimmt, Peter? Weiß ich nicht mehr. Das ist jedenfalls der Großvater von Aldous Huxley und Julian Huxley. Und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch diese Sendung an, wenn sie noch da draußen ist. Ist sie auf jeden Fall irgendwo. Denn dort habe ich das ein bisschen genauer erklärt, welche Rolle dieser Mann auch spielt. Julian Huxley ist der Gründer von UNESCO. Und dort bei UNESCO, und wir haben da auch aus seinen Büchern so zitiert, da wird schon auch dieses Weltbild aufgezeichnet. Wie sollen die Menschen in Zukunft leben? Es sind urbanen Räumen und alles so eine Art Gleichschaltung auch, die da stattfindet. Da. Das ist Julian Huxley, der sozusagen ein politisch das umsetzt, UNESCO. Und von dort kommen dann all diese Programme und Agenten, werden dann weltweit, weil das britische Empire hat eben diesen Anspruch, weltweit werden die umgesetzt. Sein Bruder war dann Aldous Huxley. Das ist der, wo, haben wir schon erwähnt, der das Buch geschrieben hat, Schöne neue Welt, der also auch da so das Programm klar aufgezeigt hat, der aber gleichzeitig auch ein Insider war, enge Verbindungen auch hatte zur Eugenik Society, Verbindungen hin zu dieser ganzen subkulturellen Manipulationen, die wir dann in Kalifornien erlebt haben in den 60er Jahren. Stichwort Laurel Canyon und auch die ganzen Drogengeschichten, auch das spielt mit rein. Auch das ist was auch schon H.G. Wells vorhergesehen hat. Also wie du auch Drogen nutzen kannst, um eine Agenda der Gleichschaltung durchzusetzen. Also, und auch Aldous Huxley hat ja dieses Narrativ, da gibt es dieses Soma und das bringt dann alle Leute auf so einen oberflächlichen Glückszustand, und in dem es einfach keinen Widerstand gibt, in dem man Sklave ist, aber ein glücklicher Sklave. Das ist so die Idee, die da gesetzt haben. Ja. Aber hey, das ist jetzt hier aus dieser anderen Sendung. Kommen wir zu ihm. Das ist also der Großvater von diesen Huxleys. Thomas Huxley hieß er. Jetzt weiß ich es wieder. Nicht Peter, Entschuldigung. Thomas Huxley. Das ist Thomas Huxley. Und dieser Thomas Huxley war Biologe und der ist in seiner Zeit bekannt gewesen als Darwins Bulldog. So haben sie ihn genannt. Darwins Bulldog. Das war der Typ, der dafür gesorgt hat, dass diese darwinistischen Ideen, dass die Grundlage werden. Für die Wissenschaft. Er war Darwins Bulldog und er hat mit zum Teil wirklich fiesesten Mitteln, also alle Wissenschaftler, die inhaltlich mit Darwin auch gestritten haben, sich auseinandergesetzt haben. Hey, als diese Darwin-Ideen kamen, das war nicht so, dass dann alle Wissenschaft gesagt hat, hey, wow, endlich, hey, was für ein Genius, hey, der bringt ja neues Zeug. Überhaupt nicht, sondern es war erstmal massiver Widerstand, so, hey, was ist das für ein Bullshit, was kommt da von dem? Ja? Und es war dann unter anderem eben hier Thomas Huxley, der dafür gesorgt hat, dass dieses Modell, dass das ins Zentrum gerät. Und heute kannst du nichts mehr biologisch forschen oder veröffentlichen, beziehungsweise wenn du an Forschungsgelder brauchst, Lehrstühle und so weiter. Das haben wir da alles seinerzeit aufgedröselt, wenn du nicht oder wenn du in Opposition stehst zu diesem Darwinschen Modell. Das ist, und das war der Mann, der da die entscheidende Rolle hat. Und gleichzeitig ist er dann der Lehrer von dem jungen H.G. Wells. Und das ist vielleicht mit das Wichtigste auch jetzt hier in dieser Folge, diese Connection festzustellen. Unser ganzes Science-Fiction-Weltbild, diese Idee überhaupt, dass es da draußen Aliens gibt, andere Lebensformen, ist ein Narrativ, was auch zur Stärkung da ist von diesem evolutionären, von diesem darwinschen Weltbild. Der Krieg der Welten, den Wells ja beschreibt, den kannst du auch in diesem evolutionären Kontext sehen. Hey, da kommen halt die Marsianer. Die haben eine andere Evolution als wir. Die sind in der Evolution voraus. Und dann ist Survival of the Fittest, ja, ist es eigentlich nur okay, wenn die Marsianer irgendwann kommen und sagen, hey, wir sind euch voraus, unser Mars, der ist desolé, der ist nicht mehr bewohnbar. Wir erobern jetzt die Erde und wir sind euch überlegen. Ist nur konsequent. Und tatsächlich in der Geschichte selber gibt es auch diesen Dialog, wo dann der eine zum anderen sagt, naja, die Marsianer, wie können die nur so böse sein? Und dann sagt der andere, naja, aber ich meine, vielleicht sind die auch nicht böser als wir. Denn was wir, also wir Engländer, englisches Empire, als wir in Australien einmarschiert sind und die Tasmanier, wie man sie damals genannt hat, also die Ureinwohner, wie wir die einfach niedergemacht haben, deren Kultur ausgelöscht haben, da hat auch keiner gefragt. Da haben wir uns auch, und jetzt sind wir sozusagen die unterlegene Kultur und da kommt halt eine andere und wiped uns aus. So what? Das ist Evolution. Diese ganze Science-Fiction-Idee trägt sozusagen dieses evolutionäre Weltbild. Das ist Darwinismus. Und ich habe es damals schon gesagt, ich kann ja das verstehen, wenn Leute damals wie Darwin und auch dieses Umfeld, das ist dann auch in diesen englischen Elite-Universitäten schon damals gewesen, das ist das Umfeld von Oxford und Cambridge, da, wo dieser Darwin und schon Darwins Großvater schon herkam. Und die haben dort auch so ein System von Logen und Clubs aufgebaut und deren Grundidee war, die alte Ordnung über den Haufen zu werfen, eine neue Ordnung zu erstellen. Die alte Ordnung ist das Weltbild, was von der Kirche kam. Das ist das christliche Weltbild. Gott hat die Welt geschaffen und so ist halt der Mensch entstanden. Und der Mensch als Ergebnis von Gott, der dafür aber auch dann in Schuld steht zu Gott, deswegen Gottes Dienst leisten muss und so weiter. Das ist die alte Ordnung, die lange, lange Bestand hielt. Und ich bin da voll dabei, wenn es damals jetzt also Aufklärer gab, die sagen, hey, wir müssen raus aus diesem Weltbild. Aber was da passiert ist, man ist von einem Extrem, das Pendel hat sich so bewegt und ist ins andere gekommen. Die alte Ordnung, dieses christliche Weltbild, dass man sich von dem freimachen wollte, kann ich verstehen. Aber was man dann dem entgegengehalten hat, ist ein rein materialistisches Weltbild. Und das ist der entscheidende Punkt daran. In diesem materialistischen Weltbild gibt es keinen Platz für die Seele. Die Seele, der Spirit, das Feinstoffliche, was im Menschen ausmacht, das hat dort keinen Platz. Es ist ein rein materialistisches Weltbild. Und alles, was in diesen feinstofflichen Bereich reingeht, das hat man getrennt davon. Und das wird dann nur noch esoterisch behandelt. Esoterisch heißt im Verborgenen, in den Logen, in den Clubs. Das ist halt dann so dieser englische Style. Das Wort Club kommt ja aus England. Aber es ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung von diesem Logensystem. Und wenn du das jetzt verfolgst, dann kommst du dann schnell hier bei den Venezianern wieder raus. Ihr kennt auch diese Storyline, dass es Venedig war, was sozusagen vom Konzept her England übernommen hat und aus England dann diesen Empire-Gedanken gemacht hat. Ja. Und aus den Logen wurden halt dann die Clubs. Und es gibt noch weitere Hinweise, so dass hier H.G. Wells eben auch tatsächlich ein Sprachrohr war für die. Wie gesagt, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch einfach wie ein Schmeichelhaft und er hat es auch wirklich geglaubt. Er ist auch ein Kind seiner Zeit. Und ich zeige ja nicht mit dem Finger und sage, guck mal hier, der böse Verschwörer damals. Nein, der ist ein Kind seiner Zeit, der hat das damals gesehen. Und der ist auch ein Engländer und die haben vielleicht das auch sogar als für was Gutes gehalten, weil die auch wirklich diese Weltsicht hatten. Und darüber haben wir auch schon gesprochen beim Thema Rassismus. Die hatten halt echt diese Weltsicht. Hey, wir sind die Götter so. Und der Rest der Welt, die Tasmanier zum Beispiel, das sind halt, naja, nicht wirklich Menschen oder eine andere Rasse, so auf jeden Fall unter uns. Ja. Und aus diesem Weltbild heraus haben die halt gehandelt. Das sind Kinder ihrer Zeit. Ich will das ja gar nicht so sehr kritisieren. Aber was ich halt feststelle, ist, der Trip ist ein komisches Wort, kann vielleicht nicht jeder von euch was mit anfangen. Für mich fühlt es sich an wie so ein Bann, wie so ein, in Englisch sagt man ein Spell, also so ein Bann, der gesetzt wurde. Der ist aus dem 19. Jahrhundert rausgesetzt und der greift immer noch. Wir sind immer noch in diesem engen Weltbild drin. Wir sind immer noch gefangen und ich kann das, wie gesagt, verstehen, warum die das damals gemacht haben. Und vielleicht haben sie selber nicht vorhergesehen, wie stark das ist. Allerdings, wie gesagt, ich kann es verstehen, aber ich sehe es auch sehr kritisch, ja, weil das ist was uns Menschen halt komplett einschränkt und was halt vorgibt, in welche Richtung wir denken sollen, in welche Richtung wir forschen sollen. Ja. Und das ist, wo diese imperialen Gruppen, die halt sozusagen eine Bestandssicherung gemacht haben. Das ist, was es ist, eine Bestandssicherung. Und da gibt es mehrere von diesen Clubs, hatte ich euch ja gesagt. Und einer, der, ich möchte euch hier nochmal einen interessanten erwähnen, der ist auch relativ unbekannt. Das ist der Coefficients Club. Der Coefficients Club, klingt schön. Der wurde 1902 gegründet von Beatrice und Sidney Webb. Die beiden Namen haben wir, glaube ich, schon mal hier gehabt. Das sind entscheidende Leute von der Fabian Society. Die Fabian Society wiederum, nur ganz kurz, es waren eben britische Sozialisten, die Idee hatten, dass hier diese Veränderung der Welt nicht mit so einer Revolution passiert, wie das Marx gesagt hat und dann die kontinentalen Kommunisten gesagt haben, Revolution, da muss das große Ding umgekippt werden, sondern die Fabian Society, nur zur Erinnerung, schaut euch das an, haben wir eine eigene Sendung drüber gemacht, deren Ding war eher Schritt für Schritt, ganz langsam. Graduelle Veränderungen, ja? das systematisch unterwandern und eben auch geistig, mental, also dort die Richtung setzen. So. Und das ist die Fabian Society. Jetzt war H.G. Wells, holen wir nochmal den H.G. Wells hier zurück. H.G. Wells war jetzt kein Mitglied der Fabian Society, aber er war eben Mitglied in diesem Coefficiency Club. Und der Coefficiency Club, der wurde gegründet von Fabianern. Und die Idee war, das ist eine Art Dinner Club. Typisch England, wo sich halt, das war sehr exklusiv, also da sind nur Leute reingekommen, wo die Fabians gesagt haben, das sind Leute, die könnten für uns wichtig werden. Wichtig, um unsere Agenda durchzusetzen. Und zwar eben auf mehreren Ebenen. Nicht nur politisch, sondern eben auch kulturell, auch wissenschaftlich, dass man eben diese Weichen stellt, sodass die Leute es gar nicht mitbekommen. Graduelle Veränderung. Sie setzen diese Entwicklung und ein paar Jahrzehnte später ist man auf Folter gefangen und merkt es gar nicht. Und in diesem Sinn haben sie diesen Coefficiency Club gegründet, um dort halt Leute, die jetzt nicht Mitglied sind bei den Fabians, aber um die trotzdem sozusagen ranzuholen und zu schauen, ob man die nicht vor ihren Karren sparen kann. Und dort war H.G. Wells Mitglied, aber auch ein paar andere interessante Namen. Ich habe jetzt nur kleine Beispiele. Bertrand Russell war dort Mitglied, auch bekannt. Auch er, einer der großen Mythenmacher. Ähnlich wie H.G. Wells. Bertrand Russell ist auch einer von denen, diesen Vordenkern, die in Wahrheit aber einfach einen Frame setzen, einen Rahmen setzen, in dem sich die nächsten Generationen Fortschritt bewegte. Dann waren da noch in dem Coefficiency Club dabei Alfred Milner und Lord Balfour. Erinnert ihr euch? Jetzt auch wieder. Schaut euch nochmal die Sendung an, die ich zusammen mit Wolfgang Effenberg gemacht habe. Da erklärt er das ganz deutlich, diese Gruppe Milner, die schon diese Kriegsideen auch hatten, diese Vorstellung, dass sich dieses Imperium durchsetzen muss. Vor allem der Hauptgegner damals, Kind der Zeit, war halt Deutschland. Dieses aufkommende Mitteleuropa, Zentraleuropa, was dann eben kontinental ist, das war der Hauptgegner. Und die imperiale Seemacht hat geschaut von Anfang an, wie finden wir da Strategien dagegen. Das ist auch interessant, dass die in demselben Club waren, Alfred Milner und Lord Balfour. Wir haben bestimmt mal nett gewesen, bei so einem exklusiven Dinner da mal mit am Tisch zu sitzen und mal zu hören, über was die Gentlemen dort so reden, wie die sich da austauschen. Ja. Aber es war bestimmt nur ein privates Essen oder sowas. Ja. So ähnlich wie das heute auch ist, wenn die sich im Bilderwerk treffen. Es ist ein informeller Austausch. Das hat bestimmt keinen Einfluss auf uns. Wie sehr diese Literatur auch ein Vehikel war, ein Medium war, um diese politischen, diese geostrategischen Interessen umzusetzen. Das zeigt uns noch ein anderes Buch. Das habe ich so noch gar nicht gewusst, dass es das als eigenes Genre gibt. Wusstet ihr das? Es gibt ein Literaturgenre, das nennt sich Invasion Literature, Invasionsliteratur. Als eigenes Genre, das wusste ich gar nicht. Aber es gibt es in England, das ist Invasion-Literatur. Das ist das Bekannteste aus diesen Büchern. Das sind ungefähr 100 Bücher, die es gibt, die alle in der Zeit geschrieben sind zwischen, sagen wir mal grob, zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg. Und die Invasionsliteratur, das ist das Bekannteste, das erste, The Battle of Dorking. Diese Invasionsliteratur, die hat so ein gemeinsames Grundnarrativ. Und das ist das England, die Insel England, von Feinden, dass die Feinde dort die Insel übernehmen. Die Feinde sind dann fast immer halt dann in dem Fall Deutschland gewesen. Das ist halt Ende des 19. Jahrhunderts, hat man eben Deutschlands Hauptkonkurrent gesehen. Ein Jahrhundert vorher wäre es vielleicht Russland gewesen oder sowas. Aber das ist so Invasionsliteratur. Zum Teil halt auch bizarre Propaganda, die da kommt. Ja. Also die Vorstellungen. Und in der Tradition dieser Invasionsliteratur ist auch das wichtigste Buch von Wells. der Kampf der Welten. Da hat man halt dann das ausgetauscht. Das ist, aus dem Deutschen wurde halt dann der Alien. Aber es ist im Grunde dasselbe Ding. Es ist ein eigenes Subgenre. Und daran kann man erkennen, weil Invasionsliteratur ist natürlich politische Literatur. Das liest sich vielleicht auch interessant, wie ein Krimi oder sowas. Aber es ist im Grunde ist es Propaganda. Das ist, was es ist und wird genauso eingesetzt. Das machen auch nicht nur die Engländer. Ich meine, so Zeug gab es viel. Das ist klar, Literatur hat als Propaganda eingesetzt. Und Invasionsliteratur, ich fand halt den Begriff so interessant, dass es ein eigenes Subgenre ausmacht. Und in dem Kontext ist auch Wells zu sehen. Das ist nicht einfach nur frei irgendwie emanzipiert. Ja, und diese Visionen, die Leute wie Wells gesetzt haben, das betrifft dann eben, also zum einen, er zeichnet eben dieses Bild auf in all seinen Geschichten. Der Mensch ist ein Tier. Dieses darwinsche Bild auch. Der Mensch muss reguliert werden. Wenn du den Menschen freilässt, dann wird er crazy. Dann vernichten sich die Menschen gegenseitig. Die Menschen entwickeln Technologie, aber sie sind moralisch noch nicht gefestigt für die Technologie. Und das ist so das Grundweltbild. Und erstmal sehr pessimistisch. Und viele Leute von euch würden dem zustimmen. Das ist wirklich, das ist uns eingeimpft. Wir merken gar nicht mehr, dass das gar nicht so sein muss. Also wenn du in andere Länder auf dieser Welt gehst, haben Leute vielleicht gar nicht mal so dieses Weltbild. Für diesen ist es nicht zwangsläufig so, dass der Mensch ein Tier ist. Und es gibt nach wie vor viele Länder, dass der Mensch wird sogar eher erhöht oder sowas. Was dann wieder auch nicht richtig ist. Auch wieder so diese Pendeleffekte. Du kannst sagen, der Mensch ist ein Tier, ein The Beast und diese ganze darwinsche Sicht. Oder du kannst sagen, ja, der Mensch ist gottgleich, was Krone der Schöpfung und so weiter. Aber es ist, was uns nicht auffällt, ist, es ist ein Narrativ, was gesetzt ist, in dem wir schon von klein auf aufwachsen. Ja? Und für Leute wie H.G. Wells und diese Kräfte, die dahinter stehen, war die Lösung dann, wir müssen den Menschen regulieren. Der Mensch ist das Biest und der Mensch muss reguliert werden und die Technik muss reguliert werden. Und deswegen kommt der Wells selber dann mit diesen Lösungen auf. Die Lösung ist dann das, was uns heute so vertraut ist, als sowas wie eine NWO-Agenda. Eine Weltregierung. Das ist die Lösung, die Wells propagiert. Ganz krass ist in einem von seinen letzten Büchern, oder es ist dann auch ein Film, dass dann auch so das wirklich der große Krieg, weißt du, alles geht unter, auch die Biosphäre leidet. Obwohl, das muss man sagen, so diese ganze grüne Geschichte, die wir jetzt haben, also so Klimaerwärmung, das hat er nicht antizipiert. Also da scheint sich das Narrativ wird auch weiterentwickelt. Das ist vor 100 Jahren gewesen, heute haben wir noch ein bisschen was dazugefügt zum Narrativ. Das sind dann die Mythenmacher, die würde ich da lokalisieren, Club of Rome, 70er Jahre, die haben halt das ein bisschen weitergespinnt. Das nur so am Rande. Also der Wells hat auch nicht alles vorher gesehen, diese Klimageschichte nicht. Aber was er eben vorhergesehen hat, oder eben, was heißt vorhergesehen? Das ist das Programm. Das Programm ist, wir brauchen eine Weltregierung. Da darf es keine Nationalstaaten mehr geben. Weil das hat er gesagt, hier, die Nationalstaaten, die kriegen nur Krieg. Und das kam er dann auch. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und alle haben gesagt, ey, der Wells hat ja recht. Guck mal, die Nationalstaaten so. Dabei hat man aber, man etabliert aber auch dieses kriegerische System. Versteht ihr? Also das haben wir, als ich mit dem Effenberger doch gesprochen habe, haben wir es doch klar dargelegt, wie es da Kriegspläne gab. Schon im 19. Jahrhundert gab es schon diese Pläne. Es muss diesen Krieg geben. Es muss echt mit diesem kontinentalen Europa, das muss geschwächt werden. Und das geht weiter zurück. Also diese ganzen Kriege, wir denken immer so Kriege, oder vermuten wir, dass das halt irgendwie wie so eine Naturgewalt auf einmal raus explodiert. Das eskaliert oder plötzlich gibt es Krieg. Aber es ist nicht so. Die meisten Kriege werden ganz bewusst herbeigeführt. Versteht ihr? Wenn du sagst, du siehst es vorher, aber es ist letztens ein Programm, eine Agenda, durch viele Kriege eben den Menschen so weichklopfen. Weichklopfen, das ist genau das Bild wiederum von der Fabian Society, erinnert euch, weißt du, die Erde schmieden, bis sie glüht, dann kannst du sie umformen und so. Das ist eine Art, wie wir weichgeklopft werden. Mit Kriegen, mit Gewalt, wo dann eben auch genau diese Technologien destruktiv eingesetzt werden uns. Laserstrahlen werden dann zu Heat Rays. Gentechnik wird dann zu Chimären und Menschen degenerieren. Atombomben und so weiter. Aber es ist ein Programm, was dort gesetzt wird. Ja, das erscheint mir das Entscheidende zu sein. Ne? Und hier dieses NWO, was er so als Alternative gibt, das hat er durchaus mehrmals hier offen gesagt. Das zum Beispiel ist auch ein Buch von H.G. Wells, The Open Conspiracy. Also ich meine, offener kannst du es nicht darstellen, versteht ihr? Der nennt es schon The Open Conspiracy, die offene Revolution. Hier ist es, Ich lege es raus. Da stehen all die Dinge drin, jetzt nicht schon detailliert. Wie gesagt, manche Dinge haben sich jetzt neu noch dazu entwickelt. Aber grundlegend ist hier schon aufgeführt, was Wells als die Alternative hat, um dieses Beast-Mensch, was jetzt auf einmal sogar in die Hand an diese Elementarwaffen und Energien hat, inklusive Atomwaffe und so, wie man dieses Beast niedermacht. Die Alternative ist, das hat er dort ja offen geschrieben. Das ist dann kein Roman, das ist dann wirklich so eine Art Sachbuch. Und können wir kurz reinschauen, 1928 hat er das geschrieben. Nur mal so zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte sind von ihm, die er dort drin aufführt. Zum einen geht es darum, Regierungen abzusetzen. Diese Idee, dass es viele Regierungen gibt, dass es Nationalstaaten gibt, dass es historisch gewachsene Staaten gibt, die müssen alle weg. Weil er sagt, die sorgen ja dafür, dass es ständig Stress gibt. Also die müssen alle weg und es gibt dann eine Überregierung, eine Diktatur. Das sagt er selber so. Ja. Und dann sagt er auch, es muss auch letzten Endes hier Privateigentum aufhören, wenn es darum geht, um große Infrastrukturprojekte, aber auch Geld, Geldherrschaft und so weiter, also Bankensystem. Und das sind alles interessante Themen. Ne? Transportwesen, also Infrastruktur, Produktionsanlagen. Da sagt er, die dürfen nicht mehr in Privatbesitz sein, aber auch nicht mehr in nationalen Besitz. Also auch nicht das, was sozusagen ein verstaatlichtes Ding wäre, sondern auch da, es muss ein Überbau, eine supranationale Organisation, die muss die Hände bekommen auf all diese wichtigen Dinge. Auf Technologie, Infrastruktur, Wirtschaft, also Bankenwesen, Bildung, wer entscheidet, was gelehrt wird, was nicht. Das muss in die Hände von einer Überkaste. Und er benennt die auch selbst, das ist interessant, wie er das sagt, das ist eine Kaste dann von materialistischen, von Technokraten, von Ingenieuren, von Wissenschaftlern, wie er sie nennt. Er zeichnet eine Utopie. Leute, die eben rein effizient sind. Pro-Efficiency, nee, wie ist es nochmal? Co-Efficiency klappt. Effizient sein. Eine rein mechanische, materialistische Welt, die dort entsteht. Und er selber nennt es in einem von seinen Filmen, da gibt es dann diese Figur John Cabal, der Name schon, John Cabal. Ja. Das ist wirklich, das schreibt sich auch so, wie er das erwartet. Ja. Dieser John Cabal, der taucht dann im Film auf, ey, was ist denn die ganze Welt in diesem Chaos? Und es bilden sich dann so irgendwelche Nachfolgestaaten und dann taucht auf einmal dieser John Cabal auf. Und der repräsentiert eben hier diesen Rat von Ingenieuren und Technikern. Rein rational sind die natürlich, ja, aber eben immer nur materialistisch. Versteht ihr? Die sind in einer Richtung rational. Und der kommt halt dort an und in Things to Come wird das dann auch beschrieben. Und dieser John Cabal, der benutzt selber die Worte: The Brotherhood of Efficiency. Also die Bruderschaft der Effizienz, mechanisches Weltbild. Und er nennt es dann auch The Freemasonry of Science. The Freemasonry of Science, also die Freimaurerei der Wissenschaft. Und was es dort geht, ist eben Kontrolle von Wissen, Kontrolle von Technologie, Kontrolle von in welche Richtung forschen wir überhaupt. Guck mal, ich habe ja schon so oft, spreche ich Themen an, weil ich das so faszinierend finde, alternative Technologien. Denkt man an so Themen wie Uhrzeitcode. Denkt an Themen wie 9-11, was ist wirklich dort passiert, wo aus meiner Sicht ich den sage, hey, dort wurde Technologie einsetzt, die kennen du und ich gar nicht. Ja? Die ist eben nicht in dieser Blase, wo wir aufwachsen, in unseren Universitäten entstanden. Ja, und wir würden noch zahlreiche weitere Bilder finden. Terra Preta hatten wir letztens, das ist die ganzen Ideen, Urban Gardening. Nichts von dem wird hier geforscht. Sondern die geben vor, in welche Richtung wir uns bewegen, in welche Richtung darf Fortschritt sein. Und dieser Fortschritt wird dann bestimmt von eben dieser Kaste. Und er findet das auch gut, das ist das Ding. Also jemand wie H.C. Wells, die muss immer wieder sagen, wir dürfen uns nicht jetzt denken, ah, das ist der böse Menschenhasser oder sowas. Das ist nicht so. Der ist aus seiner Sicht, glaubt er daran. Er glaubt daran, dass das Einzige, was die Menschen retten kann, ist dieses mechanistische, logenhafte Freimaurer-Weltbild, was repräsentiert das von der britischen Upper Class. Das ist, wo er glaubt, nur das kann die Bestie Mensch und die wilden Asiaten und diese chaotischen Inder und all das, nur das kann das in Kontrolle halten. Die Efficiency, Brotherhood of Efficiency, Freemasonry of Science. Das Problem ist, was wir daraus bekommen, ist halt Apartheid. Ein Apartheid-System von Technologie. andere entscheiden. Dieser Rat entscheidet, wer bekommt Zugang zu Technologie und wer nicht. Welche Technologie geben wir den Menschen, welche nicht. Und allein das zeigt schon, in welche Probleme wir da geraten. Wer will das entscheiden? Entscheiden die das wirklich im Namen der Menschen, wirklich zum Guten? Und wir sehen das auch heute, wenn wir uns heute so unsere Politik anschauen, diese ganzen Sachen mit Sanktionen. Das ist für uns heute völlig banal. Ah ja, da ist irgend so ein Staat, mit dem ist man nicht zufrieden. Warum auch immer? Warum auch immer? Was macht man? Ja, man erstmal Sanktionen. Ja, denen geben wir das nicht und das nicht und das nicht. Hey, sowas hätte es so einfach früher nicht gegeben. Das ist genau in diesem Kontext so. Da schert jemand aus, ein Nationalstaat, der will irgendwie sein eigenes Ding machen und passt sich nicht dieser supranationalen Ordnung an. Dann schneiden wir den ab. Wir schneiden den ab von wir machen den ein Paria, ein Outlaw. Das ist Apartheid im Denken. Und das passiert sowohl bei ganzen Ländern als auch bei einzelnen Figuren. Du bist in einer Gesellschaft und du bist Individualist und willst diese Dinge nicht mitmachen. Hey, fein, wir sind ja Humanisten, wir tun ja nichts. Aber hey, dann weißt du, dann kannst du halt nicht mehr YouTube hochladen. Oder du kannst halt dann nicht mehr, was weiß ich, vielleicht kannst du irgendwann nicht mehr mit der Eisenbahn fahren. Weil dann gesagt wird, naja, also hey, so Leute wie dich wollen wir hier nicht transportieren. Ist nicht verboten, du kannst zu Fuß gehen. So. Weißt du, wirst nicht eingesperrt. Aber hey, hier mitfahren geht nicht mehr. Und es gibt schon so Listen, wo Leute nicht mehr, weißt du, Leute überraschen, kommen zum Flughafen, wollen ins Flugzeug steigen und sagen, hey, sorry, nee, du kannst hier nicht mitfliegen. Warum? Ja, hier, du stehst auf so einer Hate-Liste. Was? Also solche Fälle gibt es schon. Haben Leute schon erzählt, so, die da plötzlich auf so eine Liste geraten. Ne? Das ist Apartheid. Apartheid-Denken, versteht ihr? Da werden Trennungen gemacht. Und Trennung dann von Leuten, die aber nicht ganzheitlich den Menschen sehen. Und das ist im Kern, was ich dahinter vermute. Das ist halt im Kern ist es so eine nihilistische Weltsicht. Das ist diese, ich benutze den Begriff ganz gerne, obwohl ich ihn nicht erfunden habe, die No-Soul-Fraction. Wer hat das jetzt als Erster gesagt? Was nicht Webster, Tapie? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher so. Aber das ist genau das, diese No-Soul-Fraction. Und du kannst sie in der Geschichte verfolgen. Und ich habe auch mal so versucht aufzuzeigen, dass die in diesem venezianischen Staat aufgetaucht ist und wie das dann so dieses englische Imperium gebracht hat. Das ist die No-Soul-Fraction. Der Mensch ist böse und deswegen müssen wir den Menschen kontrollieren. Und damit vergewaltigst du aber den Menschen. Du gehst gegen die Natur des Menschen, weil der Mensch ist eben eine Soul-Fraction. Wir haben Soul. Und wenn du das den Menschen wegnimmst, dann kommt am Ende, kann der Mensch nicht davon gewinnen. Und aus dieser ganzen Denkweise sind auch so negative Sachen hervorgekommen, wie Rassismus zum Beispiel, wie Eugenik. Das hängt auch eng miteinander zusammen. Rassismus und Eugenik, das hängt miteinander zusammen. Und das sind wiederum dieselben Leute, erinnert euch, Darwin, Galton, Huxley, diese Galton-Familie, die haben über mehrere Generationen den Präsidenten gestellt von der Eugenic Society. Das ist dieselbe Idee. Ja, und das ist No-Soul-Fraction-Denkweise, die dort gebracht wird. Und dafür steht halt, ist H.G. Wells der Schreiber für die. Das ist, weil er halt ein guter Schreiber ist, weil er echt dieses Talent hat. Und das sind tolle Geschichten. Wie gesagt, ich kann es auch nur empfehlen, trotzdem. Zeitmaschine, super Buch. Aber wenn du diese Informationen alle im Hinterkopf hast, und echt, bei Zeitmaschine war es bei mir schon als Kind so, dass mich manche Dinge schon irritiert haben. So. Aber wenn du das so im Hinterkopf hast, dann verstehst du erst, dass das, was der dort schreibt, keineswegs nur seine Ideen sind, sondern dass er über gewisse Pläne, über gewisse Agenten weiß. Manchmal, auch da, es ist ja nicht schwarz-weiß, manchmal sagt er auch, bei Zeitmaschinen deutet es auch schon, vielleicht ist er so ein Hardcore-kollektivistisches System, vielleicht hat es ja auch Nachteile. Weißt du? Vielleicht hat es auch Nachteile. So. Aber trotzdem sagt er, das ist halt letzten Endes bei allen Nachteilen, die es vielleicht hat, das ist das Beste für uns Menschen. Ein kollektivistisches System, eine Brotherhood of Efficiency, wo Technokraten, Ingenieure, Wissenschaftler, die aber eben nur in diesem Bereich von Wissenschaft, diesem materialistischen Bereich arbeiten, die kontrollieren alles. Und die kontrollieren, wohin die Energie fließt. Und jetzt kommst du auf einmal an als Individualist, das ist eine ganz andere Idee. Das sind geniale Leute, die auf einmal neue, auch technologisch neue Erfindungen haben, neue Ideen haben, die werden dann komplett ausgebremst. Das ist dann der Grund, warum sich eben manche Technologien nicht durchsetzen. Weiter könnte man das auch verfolgen, wie dann dieses ganze Patentrecht aufgekommen ist, dass dann eben Wissen patentiert wird. Das ist auch nichts anderes als eine Form, Wissen aufzuhalten, Apartheid. Die einen bekommen es, die anderen nicht. Oft ist es auch eine Geldfrage, kannst du es dir leisten oder nicht? Ja. Hier wird echt schon eine Weiche gesetzt, das ist das Entscheidende. Wenn ihr nur das mitnehmt, dass ihr erkennt, dass dort aus dem 19. Jahrhundert von diesen Leuten, dass die einen etwas in Gang gebracht haben, etwas angeschoben haben, was heute so viel Fahrt aufgenommen hat, was so schnell ist, dass vielleicht sind die selber überrascht, dass das so gut funktioniert hat, dass heute echt diese westliche Welt so gefangen ist in diesen Frames, diese Frames, die die gesetzt haben. Hey, du könntest den Hügel überall runterfahren, aber es ist wie bei so einem Skirennen. Hier bauen wir Tore und du musst da durchfahren und darfst nicht da drüben fahren. Und so ist es. Und wenn du dort reingeboren bist, so wie wir Menschen hier, die meisten von uns merken das ihr Leben lang nicht. Du kommst gar nicht auf die Idee, dass du in einem Frame dich bewegst. Deswegen hat es auch nichts mit einer Frage von Intelligenz zu tun. Wenn es heute so viele gute, intelligente Leute gibt, die aber in diesen Frames sich nur bewegen, so ist es zu erklären, dass unsere Wissenschaft so einseitig ist. Das ist, weil die Menschen sich nur innerhalb dieser Blase bewegen. Und das ist wiederum schwierig, jetzt für uns Menschen als Einzelne aus dieser Blase rauszukommen. Jetzt, wenn ich bei mir selber schaue, okay, das ist mein ganzer Lifestyle hat dazu beigetragen, dass viele Reisen auch. Aber tatsächlich ist es so, bei mir war es auch schon als ganz junger Mensch, habe ich das auch schon irgendwie gespürt, ey, irgendwie hier ist eine Blase. So. Also so genau konnte ich es noch nicht formulieren damals, aber das hat schon alles in mir drin schon immer gearbeitet. Und dann im Laufe meines Lebens, indem ich eben diese Blase auch durchbrochen habe und dann mal lange Zeit auf ganz andere Dinge eingestiegen bin, dann siehst du das noch viel mehr und schaust dir das an und denkst dir, wow. Und es ist bei weitem noch nicht so, dass ich jetzt da völlig fertig bin. Das ist ein lebenslanger Prozess zu erkennen, diese Illusionen, in denen du hängst. Auch für mich läuft das weiter. Aber ich bin den Weg schon so weit gegangen, wenn ich mir so anschaue, dann das ist aus der Distanz anschaue, wenn du nicht mehr in der Blase drin bist und schaust von außen drauf, das ist echt unglaublich, wie groß das ist. Und aus dem Grund könnte man tatsächlich, man muss alles hinterfragen. Man muss wirklich diese Grundannahmen, die uns gegeben werden, muss man hinterfragen. Weil viele von denen aus dieser Zeit kommen und einen klaren Zweck haben, eine klare Zweckrichtung, in die Richtung forschen wir. Nur dort geht Fortschritt. Und weißt du, und die sagen dann immer, ja, wir sind so fortschrittlich, Fortschritt der Menschheit und Vernunft und Efficiency und so weiter. Und, ey, ich bin auch fortschrittlicher Mensch. Ich bin auch ein fortschrittlicher Mensch. Ich glaube an den Fortschritt der Menschen. Leibniz, der große Philosoph Leibniz, hat gesagt, das ist die beste aller Welten. Die beste aller Welten, in der wir leben. Und das sehe ich auch so. Warum? Weil diese Welt sich verändern kann. Das ist, wie Leibniz argumentiert hat. Diese Welt kann sich verändern. Wir Menschen können es verändern. Wir machen Fehler, aber wir können daraus lernen. Dadurch entsteht eine Entwicklung. Und diese Entwicklung, das ist das, was Fortschritt ist. Das ist, warum das die beste aller Welten ist. Weil es eben nicht starr ist und in Stein gemeißelt und nichts tut sich, sondern es gibt Veränderung. Die kann natürlich auch mal ins Negative gehen, aber es gibt Veränderung. Auch dann ins Negative zu hoffen, dann kriegen wir wieder die Kurve. Aber die Frage ist eben, haben wir einen freien Fortschritt? Die meisten von uns glauben, das ist so, der Fortschritt läuft frei. Also auch wissenschaftlicher Fortschritt. Hat jemand eine gute Idee und dann veröffentlicht er das und dann funktioniert das und dann wow, wird unsere Welt ein bisschen interessanter, neue Erfindungen oder so. Aber ey, wenn ihr genau hinschaut, es gibt unglaublich viele Erfindungen, die finden nicht ihren Weg in unsere Welt. Es gibt unglaublich viele Technologien, die eigentlich vielleicht sehr interessant wären, die aber dann einfach abgebügelt werden und es läuft in eine andere Richtung. Über einige habe ich schon gesprochen. Was weiß ich, die Entscheidung, dass man damals gesagt hat, als das Zeitalter der Motoren, der auch Autos und so aufkam, ey, am Anfang hat man mit Bioethanol ist man gefahren. Das konnten die Leute selber anbauen. Ja? Also Alkohol war es letzten Endes. Ja? Und dann kam auf einmal diese Entscheidung, nein, wir lösen uns komplett von dem, wir gehen nur noch auf Petrodollar, auf Erdöl. Das ist nicht eine natürliche Entscheidung, was hat sich durchgesetzt, sondern es wurde gesetzt. Verstehst du? Da werden Parameter gesetzt. Was weiß ich, sowas wie Zeppelin-Technologie. Nur mal ein Beispiel. Okay, der war auch anfällig, aber der Weg wäre vielleicht in eine ganz andere Richtung gegangen, wie man reisen kann. Das ist ein ganz entschleunigterer Lifestyle. So. Aber es gibt dann einfach Kräfte und das sind nicht du und ich und das ist nicht der freie Markt und das ist nicht unsere Gemeinschaft, die dann irgendwann sagt, naja, das eine setzt sich durch, das andere nicht, sondern es gibt Menschen, es gibt Mythenmacher, die setzen die Grenzen, die sagen, ja, nee, da gehen wir nicht lang, hier gehen wir lang. Und das ist so, das läuft ja schon so lange und das ist so erfolgreich, dass die allermeisten Menschen von uns das einfach nicht kapieren, so in welcher Blase wir stecken und woher die kommt. Und wir sollten uns aber daraus lösen und wirklich wieder diesen natürlichen Fortschritt zulassen. Und das ist halt, letzten Endes geht es immer wieder auf dieses Weltbild zurück, in so vielen Dingen, die ich hier sage. Diese Leute haben halt kein Vertrauen in Menschen. Das ist no soul fraction für die, ey, Mensch ist Beast, Mensch ist böse, deswegen müssen wir alles regulieren. Der Mensch ist wie ein kleines Kind, wird er behandelt, er wird entmündigt. Ja? Während ich stehe auf Seite für den Menschen und für das Leben, ich sage, hey, der Mensch hat diese Seele, das, was, vielleicht das Göttliche. Da ist was drin im Menschen, was mehr ist als nur Körper und was auch interagiert mit anderen beseelten Lebewesen, mit Menschen, mit Natur, mit Tieren, mit Pflanzen und so weiter. Ja? Wow! Und ich sage, vertrau doch dem Menschen, lass es sich frei entfalten und dann gucken, wohin wir uns entwickeln. Aber diese Leute haben eben so ein negatives Menschen- und Weltbild, sagen, nee. Also Freiheit kannst du dem Menschen nicht geben, sondern nein, wir bestimmen, wohin es geht. Wir, die erhabenen, erleuchteten Master of Efficiency, wir, die Freemasonry of Science, weißt du, wir bestimmen, in welche Richtung Fortschritt läuft. Und das ist falsch. Und am Ende steht dann von diesen, wenn du so dieses negative Weltbild hast, am Ende steht dann eben was Destruktives. Und gucken wir uns doch an, was ist denn draus geworden im 20. Jahrhundert? Diese massenhaften Kriege, diese industriellen Schlachten, wo Millionen von Menschen ihr Leben gelassen haben, weißt du, wie nichts, was im Ersten Weltkrieg schon passiert ist, Zweiter Weltkrieg, Gas, auch eins von den Dingern, die hier Welch schon vorher gesehen hat. Dieses ganze Konzept von totaler Krieg, auch das, hey, es gab früher, waren Kriege waren nie gut. Kriege waren nie gut für die Zivilbevölkerung, hat immer geliehen, das ist gelitten darunter. Allein schon, weil halt dann hast du, wenn du so Soldaten in deinem Land hast, dann die beschlagnahmen dein Haus oder deine Pferde, dein Essen, so, okay, war nie gut. Aber in den allermeisten Zeiten war jetzt die Zivilbevölkerung nicht mal Ziel von irgendwelchen Krieg oder militärischen Handlungen. Das kam auch erstmals durch diese H.G. Wells-Geschichten auf. Wie zum Beispiel auch hier die Invasion der Marsianer, die alle vernichten. Da geht's, es ist Total War, das Konzept von totaler Krieg, das kommt da als erstes. Und tatsächlich hat sich's dann so entfaltet. Bis hin zu so Höhepunkten wie Atombombenabwürfe auf eine Stadt. Boah, da werden die alle ausgemerzt. Die Leute kämpfen da gar nicht, sind irgendwelche Kinder auch und so. Aber dieses Konzept von Total War, das ist eben auch, das ist vorhergesagt worden. Das ist eine Agenda. Und das ist, was eben dann rauskommt, wenn Leute dann so dieses extrem negative Menschenbild haben, dann hat der Mensch keinen Wert und das menschliche Leben. Da kommen dann Dinge raus wie eben Eugenik, da kommen Dinge raus wie dieses Total War-Konzept, da kommen Dinge raus wie Transhumanismus, die wir heute haben, da kommen Dinge raus bis hin zu so Visionen, die manche Leute haben von Bevölkerungsreduktion, Georgia Guidestones und so weiter. Das kommt aus der Weltsicht, der Mensch ist schlecht, der Mensch ist der Schädling. Ja, und so tief ist es in uns verankert. Ja. Und ich jetzt auf die Zeit schaue, komme ich langsam mal zum Ende hier. Lass mich zum Ende noch mal etwas vorlesen. Das hat John Hicks geschrieben. John Hicks ist ein Kulturhistoriker. Ja, echt interessant. Ja. Und John Hicks hat auch was geschrieben über H.G. Wells und sehr positiv halt. Und ich lese mal kurz vor, so, und dann übersetze mal das Wichtigste. Wells' Genius was his ability to create a stream of brand new, wholly original stories out of thin air. Also der erste Satz. Das Geniale an dem Wells war, dass er eine völlig neue Geschichten geschrieben hat. Ohne Vorläufer, also diese Ideen von Alien, da gab es vorher keinen. Diese Ideen von, diese ganzen technischen Sachen, das gab es vorher nicht. Und da sagt man natürlich, ey, wow, das ist dieser Genius. Genius, da steckt auch das Wort drin, Gen, etwas Geborenes, also etwas, was wirklich aus ihm rauskommt, was Neues, so. Originale Geschichten, also er war der Erste, der was Originales gebracht hatte. Out of thin air, aus dem Nichts hat er das geschaffen. Wow. Meine Meinung ist, er hat es eben nicht aus dem Nichts geschaffen. Er war eben gut informiert über das, was Leute vorhaben, was geplant wird. Originality was Wells' calling card. Also das war so das, was ihn so groß gemacht hat, diese Originalität, dass er was Neues gebracht hat. In a six-year stretch from 1895 to 1901, he produced a stream of what he called scientific romance novels. Da geht es dann um Time Machine, The Island of Dr. Moreau, The Invisible Man, auch interessant. Auch da, The Invisible Man. Da entdeckt einer so die Möglichkeit, technisch sich unsichtbar zu machen. Und was kommt dann raus? Wow! Allein weil dieser Mensch die Macht hat, unsichtbar zu sein, lässt er diesem inneren Tier, dem bösen Menschen, voll freien Lauf. Und er zieht dann noch rum und vergewaltigt und raubt, weil er ist unsichtbar. Kein Mensch kann ihn sehen, kein Mensch kann ihn fangen. Allein schon dieses Weltbild, weißt du, kaum hat jemand diese Macht, dann bricht's durch. Hey, jetzt bin ich unsichtbar, jetzt kann ich alles machen. So. Hätte ich vorher schon gemacht, aber leider wäre ich dann eingesperrt. Aber so ist es nicht. Das ist nicht das, was da in den Menschen das Erste ist. Hurra, jetzt habe ich die Macht, jetzt nutze ich sie und mähe alles andere nieder. So, ja. Aber das ist das Bild, was transportiert wird. The War of Worlds, First Man on the Moon. This was a dazzling display of new thought endlessly copied since. Also das erstaunlich, diese neuen Gedanken, die er hat und die dann seitdem immer wieder kopiert werden. Das ist, was ich sage. Seitdem, Science Fiction ist völlig normales Narrativ für uns heute. A book like The War of the Worlds inspired every one of the thousands of alien invasion stories that followed. It burned its way into the psyche of mankind and changed us all forever. Und der letzte Satz, das ist, genau so ist es. It burned its way into the psyche of mankind and changed us all forever. Es hat sich also in die Psyche des Menschen eingebrannt und hat uns für immer verändert. Und genau das ist es. Vielleicht nicht für immer, ich würde sagen, wir können auch wieder raus. Aber das ist, genau so ist es, da hat er völlig recht, hier diese John Hicks. Diese Mythen, die von den Leuten damals kreiert wurden, die haben sich so eingebrannt in unsere Psyche. Wir sind da, das ist so tief verankert für uns, dass es für den einfachen Menschen fast nicht möglich ist, das zu durchdringen, dieses Geflecht, und zu erkennen, hey, das ist letztens auch nur eine Illusion. Also, ich meine, wir könnten auch ganz anders leben. Wir könnten auch in eine ganz andere Richtung gehen. Und interessant ist auch, wie sich das, lass uns das noch kurz anschauen, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Man könnte jetzt gleich direkt die nächste Folge machen, also an dem anknüpfen. Und weil es hieß ja hier, der war sozusagen das Vorbild für alle Science-Fiction-Autoren, die dann gekommen sind. Wir können es direkt weitergehen. Eine der nächsten Science-Fiction-Autoren, die es dann gab, also nächste Generation, ist dann ein gewisser Arthur C. Clarke. Kennt ihr vielleicht auch, englischer Science-Fiction-Autor. Das ist der Typ, der mit Stanley Kubrick dann ganz eng zusammengearbeitet hat. Arthur C. Clarke, der hat dieses Drehbuch geschrieben zu 2001, Odyssee im Weltall. Das ist direkt sozusagen die nächste Generation, die einfach dann dieses Narrativ noch weitermachen. Ja? Und Kubricks Connection wiederum, da sind wir dann in den 60er Jahren angelandet. Ein Jahrzehnt, über das ich auch schon viel gesprochen habe, was auch so ein Jahrzehnt ist der großen Illusion. Da haben wir dann diese Geschichte mit der Mondlandung. Da haben wir dann diese ganze Illusion Hollywood, Laurel Canyon, über die ich auch viel gesprochen habe. Das ist sozusagen dann die direkte Weiterentwicklung. Bei den Huxleys ist es auch so, die sind auch 60er-Jahren-Figuren und so. Es geht eins zum anderen. Ja? Und so hast du da diese direkte Linie hin, du bist auf einmal bei Stanley Kubrick genannt. Und jetzt könnten wir, ich komme jetzt hier zum Ende, wir können es direkt weitermachen. Jetzt schauen wir uns an, das Werk von Arthur C. Clarke, von Stanley Kubrick. Arthur C. Clarke, auch einer von denen, die ganze Dinge, die uns heute wissenschaftlich völlig banal erscheinen, aber die hat er erfunden. Zum Beispiel das Konzept von Satelliten um die Erde rum. Wenn ich mich nicht täusche, war das Arthur C. Clarke, der das Erste so gesagt hat. Hey, so ist es Satelliten, die dann um die Erde rumkreisen und so weiter. Letztens habe ich euch erzählt von Project Starlink. Versteht ihr? Und so ist, ich hoffe, ich habe das rübergebracht. Ich hoffe wirklich, ich habe das rübergebracht. Hey, ich habe mich damit so intensiv auch beschäftigt. Aber es ist so schwierig, das zu erklären. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, dass wir wirklich in einem Alter leben von Science Fiction. Von Science Fiction. Science ist, was wir als Wissenschaft sehen. Und Fiktion ist eng verwoben miteinander. Diese ganzen Alien-Narrative sind null beweisbar. Das ist Fiktion, versteht ihr? Und das hält uns in einem Weltbild. Und das Entscheidende davon ist, warum das passiert. Das Entscheidende ist, dass es den Menschen aus seiner Mitte reißt. Und es ist letzten Endes ein Instrument von Macht. Von Leuten, heute nennen wir es NWO. Damals hat man sie eben auch supranational eine, wie haben sie es nochmal genannt? Ja, diesen Rat von Ingenieuren und so weiter. Aber es ist letztens dasselbe so. Es reißt uns weg aus der Mitte. Es reißt uns aus uns weg. Und es ist ein Narrativ der Herrschaft. Das ist, was es ist. Ja. Und ich finde, aus dem sollten wir uns lösen. So. Ja, langes Ding. Habe ich jetzt ja alles durch. Von dem Open Conspiracy wollte ich noch was sagen. Ach ja, ich habe auch noch ein, zwei Bilder, die ich euch noch zeigen wollte, die auch noch irgendwie ganz, ganz nett sind. Das ist so eine von diesen Szenen aus diesem Film Things to Come. So stellt er sich das in Zukunft vor. Und das sind sozusagen Repräsentanten von dieser Brotherhood of Efficiency, von der Freemasonry of Technology. Das sind also sozusagen die Herren der Welt, die dann aus reiner Effizienz und so weiter, dieses mechanische Freimaurer-Weltbild in alle Welt übertragen. So. Und ich finde es einfach nur interessant, so die Ästhetik, die auch gekommen ist, also wie Architektur ist. Manches, selbst von den Klamotten her, erinnert irgendwie so an Römer, oder nicht? Also das ist auch wieder dieser Imperialgedanke, der da zum Ausdruck kommt. Haben wir noch eins? Nee. Ja, kommen wir damit zum Ende. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, hier zu erkennen. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wir leben heute in einer Blase, eine Blase der Wahrnehmung. Was Leben bedeutet, was der Mensch ist, was Wissenschaft ist. Wir leben in einer Blase. In welche Richtung sich Kunst entwickelt, in welche Richtung sich Kultur entwickelt. Diese ganzen Narrative, die aus dem 19. Jahrhundert kommen, sind heute Teil von unserer Kultur. Teil von unserer Rock'n'Roll-Kultur, Teil von unserem Fernsehsender, von Hollywood. Also das arbeitet alles zusammen. Die transportieren ein Weltbild. Und dieses Weltbild hat seinen Ursprung eben in Egomanen, in Leute, die von Weltherrschaft reden. Das ist ja wirklich so, das ist ja buchstäblich so, das britische Imperium, es geht um Herrschaft, es geht da um nichts anderes. Und von diesen Leuten kommt, die haben uns auf eine Reise gesetzt. Und die haben das so erfolgreich gemacht und wir sind immer noch da drin, auch unsere ganzen politischen Dinge, so diese ganze Links-Rechts-Denkweise, das alles sind alles noch Sachen, die daraus kommen. Immer schön auch dialektisch, immer dieses Problem-Reaction-Solution, so wie man kreiert ein Problem, wow, ey, Total War und diese Sachen. Dann kommt und die Reaction ist halt, dass alles zerstört wird. Dann kommt die Solution. Hey, hier kommt plötzlich der John Cabal und bietet hier diese Efficiency und ewiger Fortschritt. Aber es ist kein freier Fortschritt. Sondern sie bestimmen, was Fortschritt ist. Sie bestimmen, in welche Richtung Fortschritt überhaupt definiert ist. Und alles, was nicht in ihre Richtung geht, das wird dann mit einem Paria-Stigma irgendwie versetzt und Outlaw und das geht bis hin, dass man halt dann Patente aufkauft und diese Sachen einfach verschwinden lässt. Das war vor 100 Jahren schon so. Guckt bei der Tesla-Geschichte. Tesla oder Edison? Welcher Weg wäre vernünftig? Welcher Weg wäre vernünftig und für uns Menschen besser? Naja, wir gehen aber auf jeden Fall den Edison-Weg. Das ist halt Business. Das wird einfach entschieden. So. Ja, und heute ist es kein Deut anders. Ich habe Beispiele genannt und werde auch weiterhin eben auch schauen, dass ich solche Technologien oder Wege überhaupt mal aufzeige. Guck mal, was Leute rumforschen. Hier so Urzeitcode war ein super Beispiel. Wechselwirkung von Kraftfeldern, von elektromagnetischen Feldern, von Funkfrequenzen auf Körper, auf Biologie, auf Menschen, auf Tiere, auf die ganze Biosphäre. Naja, wenn wir diese Dinge im Kopf haben, dann überleg doch nochmal, wie war das letztens mit dem Project Starlink? Lauter Satelliten um die Erde rum? Macht das irgendwas mit uns? Hat das irgendeinen Einfluss? Das sind Dinge, wo wir weiter forschen sollten, aber das passiert nicht. Sondern diese Leute maßen sich an, über den Fortschritt der Menschheit zu bestimmen. Und sie schicken uns in die falsche Richtung, weil sie auf einem falschen Weltbild aufgesessen sind. Und sie sitzen auf einem falschen Weltbild, weil im Kern dahinter diese No-Soul-Fraction steht, die den Menschen einfach verachtet. Und deswegen, wenn du schon am Anfang so eine Position hast, so einen Irrtum hast, alles, was dann rauskommt, kann nur falsch sein. Und es geht letztens gegen unsere Natur. Und ja, ich würde sogar sagen, es vergewaltigt sogar unsere Natur. Und das ist genau, was wir heute als Menschen erleben. So. Ja. Jetzt muss ich zum Schluss kommen. Ich finde das Thema so faszinierend. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder da Kommentare schreibt, vielleicht auch noch andere Querverweise entdeckt. Wer es noch nicht gemacht hat, weil es ist auch schon wieder ein paar Jahre draußen, ey, schaut euch nochmal diese Sendung an, die ich gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber wo es auch um diese Entwicklung hin zum Transhumanismus geht, um diesen komischen Family Tree von Darwin, Galton und Huxley, die dann da ihr eigenes private Eugenikprogramm starten und so weiter. Schaut euch das an, weil nur wenn du dieses Gesamtbild hast, dann erkennst du die Dramatik. Wenn du diese Information nicht hast, dann denkst du ja, wow, der große Hagewels, ist das nicht toll, ist das nicht so ein großer Geist. Eins noch, weil ich das echt auch so faszinierend fand. Es gibt eine schöne Doku, die habe ich im Laufe der Recherche hier gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es sie auf Deutsch gibt. Ich glaube schon, es war auch auf Deutsch. Aber die kommt von Ridley Scott oder Ripley Scott. Das ist so ein Hollywood-Regisseur, ganz bekannter Mann. Ne? Und der hat so eine Doku gemacht über genau das Thema heute, über H.G. Wells. Aber dann guckt euch mal an, wie er das Thema darstellt. H.G. Wells. Und da wird er halt dargestellt so, Mann ey, was für ein Visionär. Und das ist so lustig, da tauchen dann in dieser Doku, tauchen diese ganzen, oder eine ganze Reihe von Wissenschaftlern aus unserer Zeit raus. Leute wie dieser, wie heißt er nochmal, der amerikanische Japaner, Ichio Miko, glaube ich, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ganz, weißt du, der immer auch über Stringtheorie redet und diese ganzen Einstein-Fans und so. Und all diese Top-Physiker tauchen dort auf in dieser Doku und sagen alle, ja, wow, dieser H.G. Wells. Und ich meine, der hat echt ein Vordenker und der hat das alles schon gesehen und der wusste schon vor Einstein wusste der schon Bescheid über die Realität, die Relativitätstheorie. Und wenn ich mir das so anschaue, denke ich mir, es ist, ich weiß nicht, ihr Physiker, steckt ihr in der Blase drin oder macht ihr das bewusst? Weil viele von denen kommen dann aus Kalifornien, aus diesem California Institute for Technology, Caltech einfach genannt. Und das ist lustigerweise, das ist in Pasadena, California. Und sie sind auf engstem Raum, hast du die Mythenmacher dort zusammen. Pasadena, das hat dann direkt Connection zu NASA und zu dieser Figur Graham Parsons. Auch den habe ich hier schon mal, nee, nicht Graham Parsons, Entschuldigung, John Parsons, John oder auch Jack genannt, den habe ich ja auch schon mal behandelt. Auch das, ihr solltet euch diese Dinge anschauen. Man muss das Gesamtbild sehen. Das war, glaube ich, in der Folge der Alien-Mythos, wo es genau auch darum geht. Da habe ich, glaube ich, über diesen Jack Parsons geredet. Der ist in Pasadena, Kalifornien. Gleich daneben ist es Caltech. Dort, wo die ganzen Leute waren, so wie Einstein und die da auch diese ganze theoretische Physik definieren. Auch das nur ein Trip, in den die Menschen schicken. Ja? Und ich meine, auch letztens in derselben Nachbarschaft oder nur ein bisschen weiter, kommt dann Laurel Canyon, wo die ganzen die ganzen Rock'n'Roll-Mythenmacher und Subkultur waren. Nochmal dahinter ist dann Hollywood. Das ist alles so auf engstem Raum. Also ich meine, hier kannst du es anschauen. Das ist das Revier von den Mythenmachern. Und wenn du diese Doku von Scott anschaust, wie die alle von dem schwärmen, weißt du so. Dann denke ich mir, ja, echt. Bis hin zu so Ikonen von Elon Musk, über die ich letztens gesprochen habe und so weiter, weißt du. Das ist, wo die alle sagen, ja, das, guck mal, wie toll das ist. Aber hey, es ist eine sehr einseitige Straße, die diese Leute lang gehen. Und Menschen wie wir, hey, also ich weiß nicht, ich bin auf einer anderen Reise. Ich tanze auch zu einer anderen Musik als diese hier. Und kann nur alle dazu animieren, hey, erkennt mal, wie eng diese Grenzen sind. Und dann lass uns doch aufmachen und lass uns doch vertrauen in den natürlichen Fortschritt. Und dann können erstaunliche Dinge gehen. Und wer weiß, wohin es uns dann führt. Ja, jetzt höre ich aber wirklich auf. Ja. Was trinkt man? Mein Kaffee wird schon kalt. Mein Mund ein bisschen fricklich. Aber es ist halt ein Thema, wow, das mich halt intensiv beschäftigt. So. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch was zu ergänzen habt, schreibt es in die Kommentare. Unterstützt uns auf NuWiso. Ihr wisst, wir brauchen euch. Gerade jetzt, wo wir nicht genau wissen, wie sich das mit YouTube auch alles weiterentwickelt. Freuen wir uns über euren Support. Und in diesem Sinne, tretet aus der Blase, schaut bei euch selbst, was ist denn wirklich wichtig, was ist wirklich wahr, wer bist du wirklich, und lasst dir nicht von irgendwelchen anderen Leuten so die Richtung vorgehen und lauf hinterher wie ein Lemminge. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis nächstes Mal, ciao.